Eine ganz besondere Begegnung. Und diese Begegnung, die kennt ihr alle, aber die ganz große Gefahr ist, wenn der da vorne etwas predigt, ja, das kenne ich schon. Sehr wahrscheinlich gibt es da nichts Neues. Du könntest dich noch täuschen. Eine ganz besondere Begegnung oder eine sehr geheimnisvolle Begegnung lesen wir im Alten Testament, und zwar diese Begegnung mit Abraham und diesem ganz geheimnisvollen König. Wir wissen den Namen, Melchisedek. König der Gerechtigkeit, König des Friedens, König von Salem. Aber bevor ich zu dieser Geschichte komme, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, weil jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und bevor wir diese Geschichte lesen, müssen wir die Vorgeschichte lesen, damit wir die Geschichte verstehen. Also ein wenig Geduld, aber zuerst einmal die Vorgeschichte. Da lesen wir im 1. Mose Kapitel 13, ich lese die ersten 13 Verse. 1. Mose Kapitel 13, Vers 1 bis 13. Ich lese alle Verse, damit wir ein wenig den Zusammenhang haben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand ein Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen dir und mir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Und jetzt kommen diese drei Verse, auf die kommt es mir an. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Also, Lot hob seine Augen auf und besah die ganze Gegend. Das Zweite, im Vers 11, da erwählte sich Lot. Er hat diese Gegend erwählt. Die ganze Jordanaue und zog gegen Osten, so trennte sich ein Bruder vom anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Was sehen wir hier bei Lot? Zuerst einmal sehen wir ganz klar eine eigene Entscheidung, eine eigene Wahl. Da erwählte sich Lot. Wir lesen nachher weiter, diese eigene Wahl war eben auch eine gefährliche und riskante Wahl. Das können wir nachher, wenn wir die ganze Abraham- und Lot-Geschichte lesen, ganz klar sehen. Und mir ist in meinem Leben immer wieder so etwas Wichtiges geworden, diese Frage, wenn ich auf einem Weg bin, Gott zu fragen, Herr, welchen Weg willst du, dass ich gehe? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Welchen Weg hast du für mich bereitet? Und ein fantastischer Vers aus einem Psalm ist schon viele Jahre mein Leitvers geworden. Immer in dieser Frage, Herr, was ist dein Weg? Herr, was soll ich tun? Herr, wohin soll ich gehen? Und das lesen wir, ich möchte das ganz kurz lesen, im Psalm 32 und hier den Vers 8. Da sagt Gott, ich will dich unterweisen. Eine erste Verheißung. Ich will dich lehren, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Genau, danke schön. Und dir den Weg zeigen, auf dem du wandern sollst. Und dann kommt noch eine Verheißung. Ich will dir raten. Gott ist ein guter Ratgeber. Aber nicht nur das. Es heißt hier noch, ich will dich mit meinen Augen leiten. Diese Frage ist mir immer wichtiger geworden. Herr, was ist dein Weg? Wo willst du, dass ich hingehe? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott immer wieder uns hier führt und leitet. Ich möchte ein wenig weiterlesen im Kapitel 13, die Verse 14 bis 18. Nachdem sich diese beiden getrennt haben, erneuert Gott Abraham seine Verheißung. Und hier steht, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so kann man auch deinen Samen zählen. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf und kam und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Und wisst ihr, ich habe einmal die ganze Abrahams Geschichte gelesen und etwas ist mir aufgefallen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir lesen zum Beispiel in dem Kapitel 12, die Verse 7 und 8, im Kapitel 13, die Verse 4 und 18, da heißt es immer wieder, und Abraham baute Gott einen Altar. Ich bin gestolpert über diese Altäre. Und ich möchte heute Abend dir eine Frage stellen. Baust du in deinem Leben auch solche Altäre? Was meint Gott hier? Was hat Abraham gemacht? Ich habe mir überlegt, auf diesem ganzen Weg, den Abraham ging, hat er auch immer wieder eigene Entscheidungen gefällt. Aber er ist immer wieder zurückgegangen und jedes Mal hat er dem Herrn einen Altar gebaut. Was bedeutet das für mich und für dich, wenn wir in unserem Leben solche Altäre bauen? Es sind Altäre der Dankbarkeit. Wisst ihr, wie wir zusammen dankbar sind, dass wir diese ganze Zeit, wo dieses ganze Corona wütet, wir sind Gottlob und Dank, wir dürfen kerngesund sein. Das ist doch ein Geschenk. Und das ist so wertvoll, dass wir jeden Morgen auch danken wollen. Danken, dass ich gesund sein darf. Danke, dass ich aufstehen darf. Wir beten ja den an, der anbetungswürdig ist. Ich möchte etwas Kurzes erzählen. Ich hatte in der Seelsorge einen Mann. Ich habe ihn gefragt, wir hatten große Schwierigkeiten in der Beziehung. Habe ich gefragt, wie ist deine Beziehung zu Gott? Ja, die ist schlecht. Ah, okay. Also die Beziehung zur Ehefrau ist schlecht, die Beziehung zu Gott ist schlecht, also wenn beides schlecht ist, dann wird es schwierig. Ja, betest du für diese Not? Gehst du ins Gebet oder geht ihr miteinander ins Gebet? Ja, ich habe das schon gemacht, aber es hat gar nichts genutzt. Irgendwie ist mir das da hängen geblieben. Weißt du, was passiert dann, wenn es gar nichts genutzt hat, wenn du betest und es nichts nützt, scheinbar? Ja, dann hörst du auf. Es nutzt ja doch nichts. Ich habe ein Zitat gelesen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Versuchen wir manchmal, Gott zu kontrollieren mit unseren Gebeten? Wollen wir ihn auf unsere Vorstellungen von ihm festlegen? Versuchen wir ihm zu sagen, wie er es doch bitte zu machen hat oder wo es lang geht. Also wir versuchen Gott vor den Karren unserer Gebete zu spannen und wenn denn Gott vielleicht eben anders antwortet, dann sind wir enttäuscht. Wie würde so ein solches Gebet klingen? Herr, das musst jetzt du so machen. Oder? Wir nageln ihn fest. Das musst du so machen. Du musst jetzt endlich einmal meine Frau verändern. Meinst du, das nützt was? Oder hast du das schon mal probiert? Ich denke so manchmal, ja, vielleicht sagt Gott, ich möchte eigentlich zuerst einmal, dass du dich veränderst und nicht deine Frau. Was will ich damit sagen? Diese Altäre der Anbetung, dieses Danken, dieses Dankgebet, dieses immer wieder still werden, Herr, so gut, dass ich dich habe, so gut, dass ich mit dir reden kann, so gut, dass ich dich kenne als meinen Vater, als meinen Heiland, der mich liebt und mich auf allen meinen Wegen führt, auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Ich möchte einfach uns Mut machen, in unserem Alltag solche Oasen der Anbetung. Wir hatten heute Morgen eine wunderbare Predigt. Entschleunigung. Was ist das Gegensatz, das Gegenteil von Entschleunigung? Beschleunigung. Wir haben ein wenig das Leben von Jesus betrachtet und haben immer gemerkt, Jesus war nie im Stress. Und er hat genau gewusst, er hat 3 Jahre Zeit, 12 Jünger zur Welt bewegen zu machen. Er war nie im Stress. Er hat immer auf Gottes Antwort, auf Gottes Weisung gewartet. Ich möchte weiterlesen. Jetzt kommen wir zu diesem Kapitel 14. Ich kann das nicht ganz lesen. Es ist ja dieser Krieg mit diesen Königen. Und am Schluss dieses 14., dieses Kapitel 14, Vers 12, das war dann der Höhepunkt. Ich lese schon Vers 11. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Zuerst hat er seine Zelte in der Nähe der Stadt aufgestellt. Jetzt wohnt er bereits mit seiner ganzen Familie in Sodom. Dieser Lot wurde gefangen genommen und dann wurde das Abraham gesagt. Er hat sein eigenes Leben und das seiner Krieger aufs Spiel gesetzt und hat Lot befreit. Hat Lot aus den Händen dieser Feinde befreit. Und jetzt kommen wir zu dieser gewaltigen Begegnung. Das war nun mal so die Vorgeschichte, dass wir ein wenig verstehen, was dahinter steht. Ich lese im 1. Mose Kapitel 14, jetzt die Verse 17 bis 24, und da wollen wir ein wenig näher diese Verse betrachten. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Mal bis hierher. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Da kommt, als Abraham von dieser Schlacht mit seinen Kriegen zurückkommt, ein Mann entgegen. Man weiß jetzt vom diesem Text den Namen Melchisedek. Was wissen wir weiter von diesem Mann? König von Salem. Wenn wir diesen Melchisedek begreifen wollen, wisst ihr, welches neutestamentliche Buch wir studieren müssen? Damit wir diesen Zusammenhang Melchisedek in seiner ganzen tiefen Dimension erfassen können. Welches Buch müssen wir lesen? Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist voll von dieser Bedeutung, von diesem Bild dieses Melchisedek. Ich habe jetzt gerade im Surval im Mai habe ich eine ganze Woche ein Seminar über den Hebräerbrief. Ist einer der schwierigeren Briefe, aber ein ganz fantastischer Brief. Und in diesem Brief wird in einer wunderbaren Art und Weise dieser Melchisedek vorgestellt. Ja, was war eigentlich Melchisedek laut dem Hebräerbrief? Es ist ein Bild von diesem echten Melchisedek, Priester der Gerechtigkeit, König der Ewigkeit, Jesus Christus. Dieser Melchisedek ist ein Typus, sagt man dem, ein Schattenbild. Und dieser Melchisedek kam, brachte Brot und Wein. Dann müssen wir jetzt das nicht auslegen, was könnte das heißen. Es ist ganz normal einfach eine Stärkung für den Alltag oder für das Weitergehen. Brot und Wein. Und dann kommt dieser Vers 19. Und ich habe mir mal die Frechheit erlaubt, diesen Vers ein wenig umzugestalten. Ich sage dann nachher warum. Übrigens gebe ich dir die Erlaubnis, dass du das auch darfst. Also sag dem Schalter nichts. Nein, nein. Es war nur ein Witz. Und dieser Melchisedek segnete ihn, den Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham vom Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer von Himmel und Erde. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich diesen Vers las? Soll ich dir das sagen? Ist ein Geheimnis. Verrate es nicht weiter, gell? Also, gesegnet sei Otto vom höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gesegnet sei Judith vom höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Darf ich das? Ist das theologisch richtig? Wer bin ich? Ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin teuer erkauft von Jesus. Nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem Blut des Lammes. Jesus hat mich erkauft, hat dich erkauft. Und darum weiß ich, wenn ich Jesus habe, dann darf ich gesegnet sein vom Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und er sagt mir: Du bist mein Kind. Ich habe dich lieb. Also das ist ja etwas so Unwahrscheinliches, dass ich hier weiß, ich bin ein Kind vom höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, geliebt. Nicht, wenn ich alles richtig mache, sondern ich bin einfach von Gott geliebt. Er hat mich angenommen. Und ich sage immer wieder, und das ist mir so wichtig geworden, dass mein himmlischer Vater mich brutto liebt. Kennst du den Unterschied zwischen Tara und Brutto? Brutto ist all include, gell? Alles. Meine unschönen Seiten, einfach alles. Ich bin ein von Gott Geliebter. Und das ist so wichtig, wenn ich weiß, jetzt pass gut auf. Es ist etwas so Wichtiges, wenn du weißt, wer du bist. Martin, ich habe es mal auf dich angesetzt. Martin, sage mir, wer du bist. Wer bist du, Martin? Wer bist du? Das ist eine Frage. Es geht ja um Identität. Wer bist du, Martin? Okay, ja, das darfst du laut sagen. Ja, Ich habe das in einer Männergruppe einmal gestellt, wer bist du? Da hat mir einer gesagt, ich bin IT-Spezialist. Habe ich gehört, das ist dein Beruf. Ja, wer bist du? Ja, ich bin reformiert. Ja, das ist eine Konfession, aber wer bist du? Wer bist du? Wisst ihr, Identität bedeutet, was sagen die anderen Menschen von mir, dass ich bin? Das kann meine Identität sein. Was die anderen Menschen für mir sagen, wer ich bin. Meine Identität kann von dem bestehen, was ich über mich selber sage, was ich bin. Oder? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Was ist die dritte Möglichkeit? Meine Identität besteht darin, was Gott von mir sagt, wer ich bin. Ich bin ein von Gott geliebtes, teuer erkauftes Kind Gottes. Und ich sage dir heute Abend, das ist deine Identität. Nicht das, was du verkehrt machst, ist deine Identität. Nicht, was die anderen Menschen über dich sagen, ist deine Identität. Nicht, was du selbst über dich sagst, ist deine Identität. Sondern was Gott über dich sagt, das bist du. Das ist deine Identität. Und auf dieser Identität kann ich mein Glaubensfundament stellen. Ich bin ein von Gott geliebtes und gewolltes Kind. Das ist Identität. Wenn ich das begreife, dann habe ich ein fundamentales Geheimnis entdeckt. Ich bin ein von Gott geliebtes Kind. Eine gewaltige, wunderschöne Begegnung. Und wenn ich manchmal so Predigen höre, dann sagen die Leute hier dann Amen. Aber ich sage jetzt nicht Amen, weil ich habe etwas entdeckt. Weißt du was? Wir haben jetzt von dieser Begegnung von Melchisedek und Abraham gesprochen. Aber in diesem Abschnitt finden wir noch eine zweite Begegnung. Was war denn das für eine Begegnung? Noch eine zweite? War nicht nur die Begegnung von Melchisedek und Abraham. Noch eine andere Begegnung? Ich habe es gelesen. Was könnte das sein?
Hast du nicht gesagt, der König von Sodom?
100 Punkte, du hast die Theologieprüfung bestanden. Ja, genau. Hier lesen wir nämlich, vor dieser Begegnung von Melchisedek heißt es hier, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Königstal. Und jetzt kommt dieser König von Sodom nach dieser Begegnung mit Melchisedek und beginnt mit Abraham ein Gespräch. Und jetzt möchte ich euch einmal das zeigen. Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham: Gib mir die Seelen und die Beute oder die Habe, behalte für dich. Wow, eine Riesenbeute. Der König von Sodom wollte ihm alles geben. Und jetzt schauen wir mal, was Abraham macht. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt zu diesem König: Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Schuhriemen noch Faden nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Im hebräischen Urtext heißt das Bilatai. Nichts für mich. Abraham hat gesagt, nicht einen Schuhriemen, nicht einen Faden will ich von dir, damit du nicht sagen kannst, ich, der König von Sodom, habe Abraham reich gemacht. Und dieser König von Sodom, über diesen König habe ich nachgedacht. Wisst ihr warum? Weil dieser König von Sodom ist für mich auch wie Melchisedek ein Bild von Jesus Christus ist der König von Sodom ein Bild vom Teufel, ein Bild vom Satan. Er mit seinen Lügen, mit seinen falschen Versprechungen, wo er die Gotteskinder aus der Gegenwart von Gott ziehen will. Und er sagt eigentlich hier dem Abraham, hey, du, schau mal, ich habe auch etwas. Ich habe dir auch etwas zu bieten. Schnelles Glück, schnelle Befriedigung oder was auch immer. Ich kann dir auch etwas geben. Und Abraham sagt zum König, was kannst du mir geben? Ich will nichts von dir, überhaupt nichts. Sonst könntest du doch sagen, eben ich habe Abraham reich gemacht. Und da habe ich noch einmal eine Frage mir gestellt. Warum konnte Abraham in einer solchen Art und Weise, in einer solchen Bestimmtheit diesem König von Sodom und Gegentreten sagen, vergiss es, nichts will ich von dir, nicht einen Faden, nicht einen Schuhriemen, ich will nichts von dir. Weshalb konnte Abraham diesem eigentlich verlockenden Angebot widerstehen? Warum? Was war das Geheimnis? Warum konnte Abraham widerstehen? Von diesem Angebot, von diesem sehr verlockenden Angebot, wie konnte Abraham, oder warum konnte er Abraham, warum konnte er widerstehen? Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, dann frage ich Gott immer wieder, ja, was soll jetzt das bedeuten? Das ist ja da in dieser Zeit geschrieben, was mache ich mit dem? Was soll ich machen? Was willst du mir sagen von dieser Antwort von Abraham? Was willst du mir sagen? Wisst ihr was? Warum konnte Abraham so reagieren? Ganz einfach. Manchmal suchen wir viel zu weit. Er war erfüllt von der Begegnung mit Melchisedek. Verstehst du? Er war so erfüllt von dem, was Melchisedek ihm geschenkt hat, ihm gesagt, gesegnet hat. Gott, du sollst von Gott, dem Allerhöchsten, gesegnet sein. Er war so voll von diesem Segen, so voll von dieser Fülle, dass gar nichts anderes mehr Platz hat. Und da kann der König von Sodom kommen und sagen, schau mal, ich gebe es dir sogar gratis. Ja, du musst die Hand nicht ausstrecken. Er war erfüllt mit dieser Begegnung. Und das gab ihm die Kraft, dem Feind zu widerstehen. Verstehst du, was ich meine? Resiste, widersteht dem Teufel, so muss er von euch fliehen. Dieser König von Sodom, der ist mir in meinem Leben, ihr Lieben, schon sehr, sehr oft begegnet. Mit sehr, sehr verlockenden Angeboten, im Blick auf ganz schnelle Befriedigung. Ich habe jetzt mit einem Mann zusammen ein ganzes halbes Jahr drei Männer begleitet. Wir haben in Winterthur so eine neue Männergruppe angefangen zum Thema Männer und Internetpornografie. Wir haben dieses einmal diesen Kurs angeboten. Und da sind drei Männer sind gekommen. Und wir haben diese drei Männer ein ganzes halbes Jahr begleitet. Und immer wieder haben diese Männer gesagt, es ist so verrückt, das sind alles Gläubige, an Christus gläubige Männer. Aber immer wieder haben sie gesagt, es ist dem Feind gelungen, durch diese Art und Weise mir zu zeigen oder mich anzulügen, ich habe noch was viel Besseres für dich. Verstehst du? Und hier ist dieser große Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat zum Teufel gesagt, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Permanent lügt er uns an. Er versucht, gerade jetzt, ich rede hier zu Männern, weil ich eben auch ein Mann bin, genau in diesem Bereich versucht der Teufel Männer und immer wieder. Ich habe dir auch etwas zu bieten. Abraham war erfüllt von dieser Begegnung und so konnte er diesem Feind die Stirn bieten und ihm widerstehen. Ich möchte schließen mit einem Vers, den ich sehr liebe. Johannes Evangelium, Kapitel 10, möchte ich den Vers 10 lesen. Zuerst schreibt Johannes in diesem Kapitel über das Thema der gute Hirte: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist das Ziel des Feindes. Was will er? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich kann dir das auch aus eigener Erfahrung als Ehepaar sagen, der Teufel versucht, Ehen auseinanderzubringen, er versucht, Ehen zu zerstören. Genau ein großer Punkt ist dieser Punkt, den ich erwähnt habe. Permanent, er versucht, Ehen zu zerstören. Er stiehlt, er tötet, er verdirbt. Das ist der Feind. Er will Ehen eliminieren. Und jetzt kommt das Gegen. Jetzt kommt dieser Melchisedek und sagt, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben oder volle Genüge haben. Der Feind will zerstören. Wisst ihr, das Fatale ist, dass es dem Feind immer und immer wieder gelingt, mit der ganz gleichen Masche die Menschen zu erwischen. Ich mag mich erinnern, ich habe eine Biografie über Martin Luther und der Martin Luther hat ja einen Mann gehabt, der ihn begleitet hat. Und dieser Mann, wie hieß jetzt der Mann, der Mentor von Martin Luther, ist egal, ist mir gerade nicht in den Sinn gekommen. Und der hat immer wieder gehört, wie der Luther mit dem Teufel gerungen hat in der Zelle, bis zum geht nicht mehr. Und einmal ist der Mentor zum Luther in dieses Kellion, in diese Zelle hineingegangen und hat ihm ein Kreuz gegeben und hat ihm gesagt, Martin, hör auf, gegen den Teufel zu kämpfen. Der hat ein paar tausend Jahre Erfahrung. Nimm dieses Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus ist dein Schutz. Der Dieb kommt zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist eine gewaltige Verheißung. Der Feind will zerstören. Jesus will, dass du lebst. Jesus will leben. Ja, das ist mir so auf dem Herzen gewesen heute Abend ganz besonders eben dieser Gedanke, warum Abraham diese Kraft gehabt hat, diesen Verlockungen des Königs von Sodom zu widerstehen, weil er erfüllt war von der Begegnung mit Melchisedek. Und das ist ein ganz tiefes Geheimnis. Er möchte mich erfüllen mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe, mit seiner Freude. Und das möge der Herr schenken, dass wir das auch in unsere Herzen aufnehmen können. Jesus ist gekommen und er hat uns ein Leben im Überfluss geschenkt. Nicht ein einfaches Leben, nicht immer ein einfaches Leben, aber ein Leben in der Fülle. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Amen. Vater im Himmel, und jetzt danke ich dir für diese außergewöhnliche Begegnung. Herr, du siehst in diesem Bild, sehen wir dich als dieser König der Gerechtigkeit. Wir sehen dich als König des Friedens und wir sehen dich, wie du in dieses Allerheiligste hineingegangen bist, wo du ausgerufen hast, es ist vollbracht, dann wurde der Vorhang zerrissen. Und der Weg ins Allerheiligste ist seit diesem Moment frei. So dürfen wir zu dir kommen. Wir dürfen unsere Seele ankern in diesem Allerheiligsten. Und dort möchtest du uns begegnen. Dort möchtest du uns wirklich alles geben. Die ganze Fülle, die du hast, möchtest du uns geben. Möchtest uns erfüllen mit deiner Friede, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Freude. Und dann kann der Feind kommen und auch noch sagen, ich habe auch noch was. Aber wir haben keinen Platz mehr, weil du uns erfüllt hast. Bitte, Vater im Himmel, hilf, dass wir diese Gedanken mit hineinnehmen in diese neue Woche. Segne uns, zeig uns, wer wir sind. Nicht, was wir über uns denken, was wir sind. Oder nicht, dass andere Menschen über uns denken, sondern was du über mich denkst. Das ist meine Identität. Und so danke ich dir, Vater im Himmel, in Jesu Namen, dass wir Kinder des Höchsten sein dürfen. Nicht fehlerlos, immer noch sind wir versuchbar, wir fallen, aber dann stehen wir wieder auf und gehen weiter. Segne du meine Lieben hier. Ich danke dir für deine Treue, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Halleluja, dir gebührt Ehre und Dank. Amen. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine gute Zeit und bis irgendwann wieder einmal. Gottes Segen.